Wisst ihr, was wir gerade gemacht haben? Mit dem Herrscher, König aller Könige, mit dem Schöpfer geredet. Vor ihn gekommen. Man könnte das einfach so weiterziehen. Und Gott als unser König, das wird uns heute am Morgen beschäftigen, das hat uns auch schon in den Liedern beschäftigt. Wir werden auf einige Aussagen, die wir heute schon miteinander gesungen, gedacht, gelesen haben, wieder darauf zurückkommen. Ihr werdet das merken. Ich war diese Woche mit einem Teil von meiner Familie am Flughafen. Ich durfte sie an den Flughafen fahren. Und ich gehe sehr gerne an den Flughafen. Für mich ist das so ein Feriengefühl, auch wenn ich danach wieder nach Hause fahren muss. Aber es ist so etwas ganz Spezielles für mich. Vielleicht für viele Flieger von euch ist es vielleicht nicht mehr so, aber für mich ist es etwas Spezielles. Beim Check-in, da geht es immer hin und her und ist recht hektisch. Und dann geht es durch die Passkontrolle, also diese Woche durfte ich nicht durch die Passkontrolle, aber und dann entschleunigt sich so vieles, finde ich. Man trinkt einen Kaffee, man isst etwas, man wartet, es wird Musik gehört, vielleicht schaut jemand etwas auf dem Handy, es wird geschlafen, es wird gesprochen. Für einige ist es morgen, für andere ist es schon wieder Abend. Einige sind am Zwischenlanden, andere kommen von den Ferien, andere gehen in die Ferien. Es hat Feriengäste, Geschäftsreisende, alles zusammen, weltumrunde, alles kommt zusammen. Und dann denke ich manchmal, wenn ich wieder so dort sein darf, wo gehen diese Leute alle hin? Wo sind die morgen um diese Zeit? Sind sie wieder zu Hause? Sind sie in den Ferien? Sind sie beim Arbeiten? Freuen sie sich darauf, oder? Nicht so? Für mich ist es wie am Flughafen, es ist so eine Welt innerhalb unserer Welt. So, wir kennen das, wir kommen da zueinander und fahren mit dem Auto und so und dann geht man in den Flughafen und es ist wie ganz anders. Und wir werden uns heute eben auch so mit einer Welt in der Welt befassen. Nur, dass es sich nicht um ein Flughafengebäude handelt, sondern ums Reich Gottes. Und wir lesen so viel in der Bibel über dieses Reich Gottes. Und das macht es für heute Morgen auch sehr herausfordernd und voll. Aber es ist so wichtig. Das Reich Gottes, wörtlich übersetzt, ist es so die Königsherrschaft Gottes. Die Königsherrschaft Gottes. Und sie kommt so oft in der Bibel vor und ist so ein zentrales Thema im Neuen Testament. Aber manchmal erscheint es mir bei mir selbst oder bei uns heute, dass wir manchmal gar nicht so viel damit anfangen können. Wir lesen in der Bibel vom Reich Gottes oder Reich des Himmels und wir lesen darüber und es kommt uns vielleicht etwas veraltet vor, aus der Zeit gefallen, Reich und König, Königsherrschaft. Es ist speziell und es ist vielleicht auch schwer fassbar und dann wird es oft einfach schnell vernachlässigt, weil man vielleicht gar nicht so richtig weiß, was ist das überhaupt? Und wir wollen das heute Morgen ändern. Wir wollen heute unsere Augen so auftun für das Handeln Gottes in unserer Welt. Und wir wollen uns Gedanken machen, wie diese Realität Gottes auch zu unserer Realität werden kann. Wir steigen dann ein mit einigen Bibelversen. Ihr habt links so die Kreise, das sind so die Punkte, die wir durchgehen. Wir fangen oben an, gehen so langsam nach unten. Aber jetzt wollen wir uns einfach mal vergegenwärtigen, wo überall, und das ist nur ein Auszug, wo überall im Neuen Testament das Reich Gottes vorkommt. Und es ist das zentrale Thema oder eines der zentralen Themen von der Verkündigung von Jesus. Und wir fangen an mit Markus 1. Ich lese einfach mal die Bibeltexte und kommentiere sie nicht so sehr. Und wir gehen einfach mal durch. Und ihr merkt, es sind einige Bibeltexte, die etwas aussagen über dieses Reich Gottes. Markus 1, 14 bis 15. Danach kam Jesus nach Galiläa und verkündete die gute Nachricht von Gott. Dann sagt er, die von Gott bestimmte Zeit ist da. Sein Reich kommt jetzt den Menschen nahe. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Lukas 8. In der folgenden Zeit zog Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Überall verkündete er die gute Nachricht vom Reich Gottes. Jesus lehrt seine Jünger beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Dann erzählt Jesus viele Gleichnisse. Ihr sollt deshalb hören, was das Gleichnis vom Bauern bedeutet. Es gibt Menschen, die hören das Wort vom Reich Gottes, aber sie verstehen es nicht. Oder ein anderes Gleichnis, das Jesus ihnen erzählt, und er fängt an, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn. Wir könnten jetzt all diese Stellen durchgehen und noch tiefer graben. Wir gehen einfach mal so, wir führen uns das einfach mal vor Augen. In Lukas 10 sendet Jesus seine Jünger aus und gibt ihnen den Auftrag, wenn ihr in eine Stadt kommt und die Bewohner euch aufnehmen, esst, was euch vorgesetzt wird, heilt die Kranken, die dort leben, verkündet den Leuten, das Reich Gottes kommt euch jetzt nahe. Dann bei der Verurteilung von Jesus war dieses Thema Reich Gottes auch da. Pilatus konfrontierte Jesus mit der Frage, bist du der König der Juden? Und Johannes 18, dann Vers 36, antwortete Jesus, das Reich, dessen König ich bin, stammt nicht von dieser Welt. Und wir sehen es, wir wissen, was geschah. Jesus starb am Kreuz, ist auferstanden. Und jetzt sind wir in dieser Zeit, wo wir nach der Auferstehung, oder nach Ostern auch sind, und nach Ostern vor Auffahrt. Und was macht Jesus dort? Nach seinen Leiden zeigte er sich ihnen, also seinen Jüngern, immer wieder und bewies ihnen so, dass er lebt. 40 Tage lang erschien er ihnen und sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Und angetrieben von dieser Lehre, von diesem Reich Gottes, das Jesus immer wieder thematisierte, ging dann in Apostelgeschichte 8 Philippus weiter, und dann steht dort, aber nun verkündete Philippus die gute Nachricht vom Reich Gottes. Er erzählte den Leuten von Jesus Christus und wie die Jünger in seinem Namen wirkten. Da kamen sie zum Glauben und ließen sich taufen, sowohl Männer als Frauen. Und auch Paulus, gegen Ende von seinem Leben in Rom, blies er auch ins gleiche Horn. Apostelgeschichte 28, Vers 31. Dort steht, er verkündete ihnen das Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn, mutig und offen und völlig ungehindert. Ich denke, wir merken etwas bei diesem Schnelldurchgang. Das Reich Gottes ist ein durch gängiges Thema. Es ist nicht nur ein Nebenschauplatz, der hin und wieder mal aufploppt, sondern es zieht sich wie ein Faden durch. Es ist wie eine Fokussierung, die Jesus seinen Jüngern, seinen Nachfolgern mit auf den Weg gegeben hat. Und auch die Jünger haben diese Fokussierung behalten in guten Situationen und Zeiten, aber auch in schlechten, in herausfordernden Zeiten haben sie diese Fokussierung behalten. Diese Fokussierung auf so ein zentrales Thema wie das Reich Gottes. Doch was hat es mit diesem Reich Gottes auf sich? Es macht Sinn, zuerst einmal so den Begriff anzuschauen, von wo das der überhaupt kommt. Denn wenn Jesus damals vom Reich Gottes erzählte und es verkündigte und lehrte, dann konnten sich die Juden sehr gut etwas darunter vorstellen. Darum gehen wir so mal auch ins Alte Testament zurück und schauen, was wir dort herausfinden. Weil das Bild vom Reich Gottes wird sehr stark vom Alten Testament geprägt und im Neuen Testament wird es dann weitergeführt. Und wir haben anfangs vom Gottesdienst diesen Psalm 47 gelesen. Und dort kommt auch vor, dass Gott als König über alle Völker herrscht. Und wenn wir zum Beispiel beim Auszug aus Ägypten vom Volk Israel schauen, dann gehen die Israeliten durchs Schilfmeer hindurch und dann singt Mose ein Lied und er nennt auch dort schon Gott ihren König. Also Gott als König ist im Alten Testament auch immer wieder zu finden. Gott ist der König über Israel und Gott ist der König über die ganze Welt, die er geschaffen hat. Gott, der alles geschaffen hat, der das ganze Universum erhält und der das Volk Israel als sein Eigentum erwählt hat, stellt den legitimen Anspruch: Ich bin König und ich bin Herrscher von diesem Volk und der ganzen Welt. Und doch gab es auf einer anderen Ebene eine ganz andere Entwicklung. Nämlich die, dass wir Menschen nicht anerkennen, dass Gott König und Herrscher ist. Und auch das Volk Israel kam in seiner Geschichte an diesen Punkt, dass es nicht nur länger nur Gott als ihren König haben wollten. Aber Gott war darauf vorbereitet. Ich lese einige Verse aus 5. Mose, Kapitel 17. Dort gibt Gott durch Mose einige Anweisungen mit auf den Weg. 5. Mose 17, ab Vers 14 und dann einige Verse so. Ich überspringe auch einige dann. Folgender Fall. Du kommst in das Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du nimmst es in Besitz und lebst darin. Da sagst du dir: Ich will einen König über mich einsetzen, wie alle Völker um mich herum. Dann darfst du einen König über dich einsetzen, aber der Herr, dein Gott, wird ihn erwählen. Der König darf nicht zu viele Pferde halten. Er darf das Volk nicht nach Ägypten führen, um sich mehr Pferde zu beschaffen. Denn der Herr hat euch befohlen, ihr dürft auf diesem Wege nie wieder zurückkehren. Der König soll auch nicht viele Frauen haben. Sein Herz könnte sich sonst von Gott abwenden. Viel Silber und Gold soll er auch nicht anhäufen. Wenn er dann auf seinem Königsthron sitzt, soll er sich eine Abschrift dieser Weisung machen. Er soll es immer bei sich haben und in ihm lesen sein Leben lang. So wird er lernen, Ehrfurcht zu haben vor dem Herrn, seinem Gott. Das ist das sogenannte Königsgesetz. Und wenn wir die Geschichte von Israel weiterlesen im Alten Testament, was alles passiert, merken wir, dass jeder Punkt davon gebrochen worden ist. Circa 350 Jahre danach forderte das Volk Israel einen eigenen König. Wieso? Weil sie so sein wollten wie die anderen Völker. Alle Nachbarvölker hatten einen König, wir wollen auch einen König. Und dann spricht Gott durch den Propheten Samuel, der damals lebte. 1. Samuel 8, Vers 7 und 8. Gott spricht: Geh auf alles ein, was das Volk von dir fordert, denn sie haben nicht dich verworfen, sondern mich. Ich soll nicht länger König über sie sein. So tun sie, was sie schon immer getan haben, seit ich sie aus Ägypten geführt habe bis heute. Sie haben mich verlassen und fremde Götter gedient. Und so machen sie es jetzt auch mit dir. Geh also auf die Forderung ein, aber zuvor schärfe ihnen genau ein, welche Rechte der König besitzt. Gib ihnen bekannt, was es bedeutet, wenn er über sie herrschen wird. Kennst du das, dass dir etwas Fassbares, das du greifen, fassen kannst, mehr Sicherheit verspricht als etwas, das du vielleicht gar nicht richtig verstehen kannst, das für dich vielleicht noch unfassbar ist? Zum Beispiel kann man es vielleicht so sagen: Stell dir mal die ehrliche Frage nach Sicherheit. Was gibt dir in deinem Leben Sicherheit? Ist es die Arbeit? Fassbar? Ist es eine gute Tagesstruktur? Fassbar? Ist es der Kontostand? Ist es dein Gottvertrauen? Ist es deine Gesundheit? Unsere Reihenfolge ist vielfach fassbar, das, was ich anfassen, das, was ich irgendwie begreifen und festhalten kann. Und dann kommt das Unfassbare. Und das kann mir ja nicht so richtig Sicherheit geben. Die Israeliten wollten einen König zum Anfassen. Etwas Fassbares, den sie sehen, der in ihren Feldzügen vorangeht und der eine Krone auf dem Kopf hat und der stärker ist als jeder andere Israelit. Wir messen heute unsere Sicherheit, zum Beispiel unsere Sicherheit, auch an etwas Fassbarem. Und dann haben wir vieles Fassbares in unserem Leben, das uns Sicherheit gibt. Und dann kann es schon sein, dass es für den einen oder anderen Menschen noch Sinn macht, an etwas zu glauben. Aber das kommt nicht an erster Stelle. Ich habe es so versucht darzustellen: Die große Krone von Gott schieben wir auf die Seite, Gott ist nicht mehr König und wir machen uns überall zu unseren eigenen Königen. Das, was unser Leben bestimmt, was uns Sicherheit gibt, das, worauf wir stehen und festen Halt, von dem wir uns festen Halt versprechen, das machen wir zu unserem eigenen König. Lass uns mal jetzt oder auch am Nachmittag in einer ruhigen Minute unser Leben und unsere Gesellschaft durch diesen Blick betrachten. Wo hat es hingeführt, dass wir Menschen sagen: Ich mache nicht Gott zu meinem König, sondern etwas anderes, mich selbst? Reichtum, Gesundheit, was auch immer. Wo hat das hingeführt. Gott, der uns durch und durch kennt, weil er uns ja geschaffen hat, will, dass wir aber unser Vertrauen und unsere Hoffnung zuallererst auf ihn setzen. Und auch das Volk Israel merkte im Verlauf seiner Geschichte mit vielen schlechten und gottfernen Königen, dass es da irgendwo mehr geben muss. Und so nahm die Hoffnung immer mehr zu, dass Gott als wahrer König und Herrscher seine Herrschaft sichtbar antritt. Und sie hatten auch allen Grund dazu, denn Gott hat seine Königsherrschaft auch verheißen. Er ist ja König über allem, aber er hat seine Königsherrschaft wieder ganz neu verheißen. Und eindrücklich zeigt sich das beim Propheten Daniel, Daniel Kapitel 7, Vers 13 und 14. In einer nächtlichen Vision sah ich, also Daniel, einen, der mit den Wolken des Himmels kam. Er sah aus wie ein Menschensohn. Er kam bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. Ihm wurden Macht, Ehre und Königsherrschaft gegeben. Die Menschen aller Völker, aller Nationen und aller Sprachen dienen ihm. Seine Macht ist eine ewige Macht. Sein Königreich wird nicht zugrunde gehen. Auf diesem Hintergrund, auf dieser Verheißung und vielen anderen Verheißungen, die genau in die gleiche Richtung gehen, verstehen wir dann auch im Neuen Testament den Aufruhr um Jesus. Jesus nannte sich immer wieder mal den Menschensohn. Er redete vom Menschensohn. Und es war in der damaligen Zeit offensichtlich, da kommt einer, da kommt Jesus, dieser Jesus aus Nazareth, da kommt einer und behauptet, dass er der Sohn Gottes, der Menschensohn, der Messias, der Retter, der verheißene König ist. Und trotz dieser Hoffnung und diesen Verheißungen, die sie kannten, passte Jesus irgendwie nicht in ihr Bild hinein. Also das kann nicht sein. Nein, der muss anders sein. Und kurz vor seiner Verurteilung wurde dann Jesus vom Hohepriester, der damals Dienst hatte, gefragt. Und wir lesen in Matthäus 26, Verse 63 bis 64. Der Hohepriester sagte zu Jesus: Ich nehme dich unter Eid, so gewiss der Herr lebt. Sag uns, bist du der Christus, der Sohn Gottes? Bist du es oder bist du es nicht? Jesus antwortete: Du sagst es. Aber ich sage euch, von jetzt an werdet ihr sehen, wie der Menschensohn an der rechten Seite Gottes sitzt, der Macht hat, der Macht über alles hat, und wie er auf den Wolken des Himmels erscheint. Das war sozusagen das Todesurteil, Gotteslästerung. Da kommt einer und nennt sich Gott. Da kommt einer und setzt sich auf die gleiche Stufe mit dem, was Daniel in seiner Vision gesehen hat. Aber durch seinen Tod, durch den Tod von Jesus, hat dieser mächtige König, dieser ewige König, von dem schon im Alten Testament immer wieder die Rede ist, durch seinen Tod hat dieser mächtige König sein Leben für sein eigenes Volk hingegeben. Wo gibt es so etwas, dass ein König den Kampf selber kämpft, alleine? Dass ein König in seinem Volk so einen Wert sieht, das Volk so wertvoll ist für ihn, dass er sein eigenes Leben für sie opfert. Wo gibt es so einen König? Und mit dem, was Jesus getan hat am Kreuz, mit Jesus Christus, hat das Reich Gottes hier auf Erden Einzug gehalten. Jesus ist durch seinen Tod und seine Auferstehung eingesetzt als der ewige König und Herrscher. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er führt sein Volk gerecht und gut. Mit ihm kündigt sich das Reich Gottes an, das letztendlich so ausgezeichnet wird. Und wir blicken jetzt kurz in die Zukunft. Ein Reich, in dem unaussprechliche Freude herrscht. Ein Reich, in dem Tod, Krankheit und Leid ein für alle Mal weg sind. Ein Reich, in dem wir Gott sehen werden, wie er ist. Nicht wie wir ihn sehen, sondern wie er wirklich ist. Ein Reich, in dem Freiheit sein wird in jeder Hinsicht. Ein Reich, in dem ein großes Fest stattfindet und wir Gott von Angesicht zu Angesicht anbeten. Ein Reich, in dem vollkommene Gemeinschaft, kein Streit, kein Krieg und Gerechtigkeit herrscht. Es herrscht Gerechtigkeit. Doch wenn wir das hören, was mal sein wird in diesem Reich Gottes, das er wiederherstellen wird, dann wissen wir, es ist noch nicht eingetroffen. Wir leben in einer Spannung und die Bibel nennt diese Spannung immer wieder mal schon jetzt, aber noch nicht. Schon jetzt, aber noch nicht. Schon jetzt hat das Reich Gottes Einzug in dieser Welt gehalten, doch es ist noch nicht in seinem ganzen Umfang verwirklicht. Dass es in seinem ganzen Umfang verwirklicht wird, das wird einmal sein, wenn der König Jesus wiederkommt und alles neu schafft. Das Spannende ist aber, dass die Königsherrschaft von Jesus schon jetzt Realität ist. Der Kampf ist gekämpft. Der Sieg ist errungen. Die Machtverhältnisse sind geklärt. Und weil das so ist, stellt uns das vor eine Wahl, was wir mit dieser Realität Gottes anfangen. Wie reagieren wir darauf, dass der Kampf gekämpft ist, der König gekrönt ist, der Sieg errungen ist? Wie reagieren wir darauf? Jesus sagt es selbst, wir haben es schon gelesen in Markus 1, die von Gott bestimmte Zeit ist da, sagt Jesus. Sein Reich kommt jetzt den Menschen neu. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Wenn das wirklich wahr ist, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist, ja, wenn es sogar Einzug hält in unsere Welt, in unseren Alltag, dann hat das Konsequenzen für dich und mich ganz persönlich. Dann können wir uns davor nicht einfach zurückziehen. Und auf zwei Dinge möchten wir unseren Blick nun richten. In der Frage, was macht das jetzt mit uns? Was hat das mit uns zu tun? In jedem Reich, und das ist das Erste, in jedem Reich gibt es auch ein Drinnen und Draußen. Vielleicht ein schlechter Vergleich, aber wie ich auch nicht durch die Passkontrolle durfte, weil ich keine Billett hatte am Flughafen. Es gibt aber ein Draußen und ein Drinnen. Beim Reich Gottes gibt es auch ein Draußen und ein Drinnen, eine Bürgerschaft, die wir haben können. Und ein Bürger zeichnet sich durch eine Bürgerschaft aus. Ja, ich gehöre zu diesem Reich, zu diesem Machtbereich. Beim Reich Gottes werden wir dadurch als Bürger ausgezeichnet, wenn wir Jesus Christus als unseren Herr und Erlöser angenommen haben. Bildlich gesprochen, öffnen wir Jesus unsere Lebenstür und lassen ihn in unserem Leben als den Sohn Gottes und ewigen König wirken. Er kann in uns wirken. Er ist König in meinem Leben. Und das heißt, dort, wo Jesus angenommen wird und er wirken kann, dort breitet sich das Reich Gottes aus. Gott lässt uns aber die Freiheit, uns für sein Wirken zu öffnen oder nicht. Unser Leben ganz in den Machtbereich vom Reich Gottes hineinzustellen oder nicht. Und dort, wo es ein Drinnen gibt, gibt es auch ein Draußen. Eindrucksvoll beschreibt es Paulus in Philipper 3, ab Vers 17 lesen. Paulus schreibt dort: Folgt meinem Beispiel, Brüder und Schwestern. Nehmt euch die zum Vorbild, die so leben, wie ihr es an uns beobachten könnt. Denn viele leben ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen schreiben, sie sind Feinde des Kreuzes von Christus. Am Ende erwartet sie das Verderben. Ihr Bauch ist ihr Gott. Und was eigentlich eine Schande ist, darauf gründen sie ihr Ansehen. Sie streben nur nach weltlichen Dingen. Wir dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel. Von dort erwarten wir auch den Retter, den Herrn Jesus Christus. Er wird unseren unansehnlichen Leib verwandeln, sodass er seinem eigenen Leib gleicht. An diesem Leib wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Dazu hat er die Macht, wie er auch die Macht hat, sich alles zu unterwerfen. Wo stehst du? Die Israeliten im Alten Testament konnten nur auf diese kommende Herrschaft Gottes vorausblicken, auf sie hoffen. Und seit 2000 Jahren schreitet diese Herrschaft Gottes in unserer Welt unaufhörlich voran. Und somit stehen wir vor einer privilegierten und enorm wichtigen Entscheidung. Bist du bereit, dein eigenes Leben unter die Herrschaft von Jesus Christus zu stellen? Dein ganzes Leben. Drinnen oder draußen? Wo stehen wir? Das zweite und letzte ist das Leben in der Realität von Gottes Reich. Also im Blick auf das Kreuz und die Auferstehung von Jesus, dass er als ewiger König und Herrscher, Heiland und Retter der Welt eingesetzt ist. Mit diesem Blick aufs Kreuz richtet sich unser Blick hoffnungsvoll und zuversichtlich nach vorne. Und das ist eine erste Auswirkung, wenn wir uns in den Machtbereich der Königsherrschaft Gottes hineinbegeben. Denn dieser König Jesus, der sein Leben für uns gegeben hat, wird einmal wiederkommen und alles neu machen. Wir wissen, dass wir durch seinen Tod am Kreuz befreit von aller Sünd und Schuld sind. Dass wir mit hineingenommen sind in die ewige Beziehung zu Gott. Wir erfahren den Frieden Gottes, der einmal in vollem Umfang eintreffen wird. Aber schon jetzt gibt uns Jesus seinen Frieden. Er erfüllt damit unsere Herzen. Die Herrschaft Gottes, die uns in Zukunft und in ihrer ganzen Herrlichkeit erwartet, wirkt schon jetzt in unser Leben hinein. Und das ist so ein genialer Gedanke, so ein wichtiger Punkt. Es ist nicht nur etwas, worauf wir warten, sondern es ist auch schon eine Realität. Die Realität vom Königreich Gottes wirkt schon jetzt in unserem Leben, wenn wir Jesus als unseren König in unser Leben lassen. Er ist dann gegenwärtig in uns. Wir sind dann mit demselben Geist, mit demselben Heiligen Geist erfüllt, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Man könnte sagen, in uns ist ein Teil, ein Stück Ewigkeit. Und das eröffnet dir so einiges, um Gottes Realität jetzt schon zu erfahren. Ich möchte dir drei kurze Punkte mit auf den Weg geben, um diese Realität Gottes schon jetzt zu erfahren und neu zu denken. Der erste ist, wir haben freien Zugang zu Gott. Sagst du, okay, das kenne ich schon. Ja, aber wir haben freien Zugang zum Herrscher, zum König aller Könige, zu dem, der alles geschaffen hat. Wir können in unserer Zeit mit Gott, in der stillen Zeit, wenn wir Bibel lesen, wenn wir beten, wenn wir mit Gott Zeit verbringen, dann ist das wie ein Rendezvous mit dem Herrscher und König aller Könige. Er nimmt uns ernst mit allem, was uns beschäftigt. Und nicht nur das, dass wir dieses Rendezvous hineingehen können, sondern wir können uns darin auch prägen und leiten lassen von diesem Herrscher und König. Das Zweite, wir sind gerechtfertigt. Auch ein Punkt, okay, ja, das ist gut, aber wir sind Bürger des Himmels, wie Paulus es nennt. Und wenn wir Bürger des Himmels sind, so hat die Sünde keine Macht mehr über uns. Sie hat die Macht verloren. Wir stehen im Machtbereich von Jesus Christus, dem König aller Könige, der den Sieg schon errungen hat. Jesus hat uns ein für alle Mal befreit aus der Knechtschaft der Sünde. Der dritte Punkt, nicht das, was wir haben, ist entscheidend, sondern das, was wir sind. Wir leben in einer Gesellschaft, wir haben es auch schon gehabt, die stark von Leistung geprägt ist. Wir vergleichen, wir sind abhängig von Materiellem und füllen unser Leben immer mehr mit Sachen, die wir irgendwie angreifen, fassen können, aber auch mit Sachen, die vergänglich sind. Und das begrenzt unseren Blick häufig auf das, was gerade um uns ist. Es wendet unseren Blick weg von dem, was noch kommt, was vor uns liegt und was Gott für uns bereithält. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Miterben seines Reiches. Was wäre, wenn wir dem, der einmal alles neu schaffen wird, mehr Wirkungsraum in unserem Leben geben würden? Was würde sich wohl ändern, wenn nicht ich auf meinem Thron in meinem Leben sitze, sondern der König der Könige? Was würde sich in meinem Leben ändern? Was würde sich in deinem Leben ändern? Das Reich Gottes bricht sich Bahn in dieser Welt und wir dürfen Teil davon sein. Ich möchte beten. Jesus Christus, du bist König, König aller Könige. Du bist Herrscher über die Welt und das ganze Universum. Nichts geht an deinem Thron vorbei. Jesus Christus, komm du und bau du dein Reich. Und bau du dein Reich in unseren Herzen. Und dort, wo wir selber auf dem Thron hocken oder selber irgendwie noch etwas zu unserem König machen, lehr du uns über das Reich Gottes, über dein Reich. Wir wollen dich auf den Thron setzen. Du bist unser König, du bist unser Herrscher. Du bist ewig. Du wirst eigentlich alles neu machen. Danke für deine Größe und deine Macht. Jesus, danke, kommst du und baust du dein Reich. Amen.